Georg von Wallwitz, Odysseus und die Wiese, eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte polarisieren. Während manche diese als Hort des Bösen oder zumindest skeptisch betrachten, stellt sich hier bei anderen das Jagdfieber ein. Egal wie du zu diesem Thema stehst, die Blinks zu Odysseus und die Wiese bedienen beide Gruppen. Naturalien, Metallmünzen, Papierscheine und Einträge am Computer. Geld tritt in vielen Formen auf. Heute kümmern sich die internationalen Finanzmärkte darum, dass unser Geld rund um den Globus unterwegs ist. Die damit verknüpften Akteure haben einen besonderen Ruf. Hast du dich schon immer gefragt, wie die Finanzmärkte zu dem wurden, was sie sind? Du erfährst nicht nur das, sondern auch, wie ihre Akteure vorgehen. Georg von Wallwitz ist als selbstständiger Finanzmanager und Mathematiker ein Kenner der Branche. Als Philosoph scheut er auch nicht davor zurück, Vergleiche mit der Tierwelt anzustellen, um die Finanzwelt zu erklären. Die Blinks verraten dir daher auch, was Wiesel und die Akteure an den Finanzmärkten gemeinsam haben. Blink Nummer 1. Die erste Aktiengesellschaft der Welt wurde 1602 in Amsterdam gegründet. Um den Seehandel nach Indien auszubauen, schlossen sich niederländische Kaufleute im Jahr 1602 zusammen und gründeten die Ostindien-Kompanie. Für ihre Unternehmungen benötigten sie einen großen Kapitalstock, der langfristig zur Verfügung stehen musste. Die vorher üblichen kurzfristigen Darlehen passten nicht zu der Art von Geschäft, das die Kaufleute betrieben. Also gaben sie nicht rückzahlbare Anteilsscheine aus, Aktien. Deren Käufer wurden damit zu Aktionären und somit am Gewinn der Kompanie beteiligt. Sie trugen aber auch den Verlust mit, wenn Ware verdorben war oder Plünderer Handelsposten beschlagnahmten. Und damit schlug vor mehr als 400 Jahren die Geburtsstunde der ersten Aktie. Alle Bewohner der Niederlande konnten sich an der Ostindien-Kompanie beteiligen. Da der Handel mit den begehrten Gewürzen aus Asien als lukrativ galt, machten das auch tatsächlich viele Menschen. Bald hatte die Ostindien-Kompanie über 1000 Anteilseigner und sammelte von ihnen über 6 Millionen Gulden ein. Die erste Aktiengesellschaft der Welt wurde ein voller Erfolg. Sie war maßgeblich am wirtschaftlichen Aufschwung beteiligt, den die Niederlande bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erlebten. Dass die Kompanie dennoch wieder zugrunde ging, hatte verschiedene Ursachen. Zum einen schlich sich vor allem in den asiatischen Handelsniederlassungen verstärkt Korruption ein. Das kostete die Kompanie viel Geld. Zum anderen kontrollierten die Briten zunehmend den Ärmelkanal und damit die entscheidende Route für den Handel mit Asien. Nach dem Ende des vierten englisch-niederländischen Kriegs 1784 stoppte der niederländische Handel mit Asien schließlich völlig. Die erste Aktiengesellschaft der Welt gründeten also Niederländer Anfang des 17. Jahrhunderts. Was zu Beginn des 18. Jahrhunderts am Finanzmarkt in Frankreich geschah, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Eine der ersten Finanzblasen der Geschichte entstand im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Zwielichtige Hasardeure und windige Geschäftemacher haben sich schon immer an den Finanzmärkten getummelt. Du stimmst sicher zu. Die Chance auf das große Geld lockt bis heute manchen moralisch fragwürdigen Charakter an. Einer der berüchtigsten seiner Zeit war der Schotte John Law, ein aus dem Gefängnis entflohener Mörder und Glücksspieler. Er war aber auch ein studierter Ökonom mit revolutionären geldpolitischen Ideen. 1715 beauftragte ihn der französische König damit, die katastrophale Finanzsituation des Landes zu verbessern. Dazu gründete er eine Zentralbank, die erstmals in der Geschichte Frankreichs Papiergeld ausgab. Die Banknoten waren Quittungen für eingezahltes Gold und ließen sich jederzeit wieder eintauschen. Doch Law verwahrte das Gold nicht, sondern sanierte damit den Staatshaushalt. Sein nächster Schritt war die Gründung der Mississippi-Gesellschaft, die Goldvorkommen in Louisiana ausbeuten sollte. Diese finanzierte sich über Aktien, die an Privatanleger verkauft wurden, mit dem Versprechen großer künftiger Gewinne. Das eingenommene Geld floss jedoch nicht in die Goldsuche, sondern wiederum in die Sanierung des Staatshaushalts. Als schließlich herauskam, dass es in Louisiana gar kein Gold gab, sank der Wert der Aktien ebenso rasch wie das Vertrauen in das Papiergeld. Panik brach aus und die Zentralbank konnte ihr Versprechen nicht halten, bei Bedarf Papier wieder gegen Gold zu wechseln. Eine gewaltige Blase hatte sich gebildet, die letztlich platzte. Papiergeld und Aktien stand von Anfang an kein Gegenwert entgegen, da die Einlagen für andere Zwecke bestimmt waren. Dennoch hatten immer mehr Bürger Gold gegen Papiergeld getauscht und Aktien gekauft. Dadurch wurde die Blase immer größer, bis die Anleger schließlich das Spiel durchblickten und die Blase zum Platzen brachten, indem sie ihr Papiergeld und ihre Aktien wieder loszuwerden versuchten. Law flüchtete schließlich aus Angst um sein Leben nach Italien. In Frankreich wurden Goldmünzen wieder zum einzigen Zahlungsmittel. Blink Nummer 3. Die Bewegungen am Finanzmarkt folgen keinem allgemeingültigen Modell. Eine Vielzahl an Modellen versucht, die Bewegungen am Finanzmarkt allgemeingültig zu erklären. Sie verwenden mathematische Formeln, um damit die Entwicklung von Aktienkursen vorherzusagen. Mit diesem Ansatz scheitern sie aber, denn sie ignorieren zwei fundamentale Probleme. Erstens lässt sich menschliches Verhalten nicht mathematisch abbilden. An allen Börsen werden Entscheidungen von Menschen getroffen, die emotionsgesteuert vorgehen. Außerdem überfordert sie das hier komplexe Geschehen ständig. Sehnsüchte und Ängste, Naivität und Betrug, Ignoranz und Cleverness überlagern immer wieder ihre Vernunft. So fällen die Akteure an den Märkten irrationale Entscheidungen, indem sie etwa übermäßig ins Risiko gehen oder panikartig ihre Aktien verkaufen. Damit lösen sie Krisen und Ausnahmesituationen aus, welche die zuvor entwickelten Prognosemodelle nicht vorhersehen können. Zweitens verändern Theorien, die allgemein akzeptiert werden, das Verhalten der Marktteilnehmer und verlieren dadurch meist ihre Gültigkeit. Ein Beispiel. Alle Akteure kennen die Prognose, dass es günstig ist, eine Aktie bei einem bestimmten Kursstand zu verkaufen. Glaubst du, dass es dann noch jemanden gibt, der die Aktie tatsächlich kauft? Eben nicht. Das Angebot ist in diesem Fall also höher als die Nachfrage und das führt schließlich zu einem fallenden Aktienkurs. Theorien können somit keine sinnvollen Aussagen über ein Verhalten machen, welches durch sie motiviert und ausgelöst wurde. Also funktionieren Modelle auch nicht für die Bewegungen an der Börse. Allerdings gibt es bestimmte Werte, an denen sich das Handeln der Finanzbranche orientiert. Mehr darüber erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Die Finanzbranche handelt nicht moralisch, kennt aber eigene ungeschriebene Gesetze. Finanzmärkte sind nicht vollkommen gottlos. Auch wenn wir sie nicht als Orte der Moral und Gerechtigkeit kennen, werden sie von einem eigenen Wertekanon bestimmt. Sitte ist dabei, was innerhalb der Branche gewöhnlich als richtig erachtet wird, frei von den großen Fragen von Gut und Böse. So gilt in der Branche: Haue andere nicht über das allgemein akzeptierte Maß übers Ohr. Wer dagegen verstößt, hat es an den Finanzmärkten schwer. Auch ist es zum Beispiel verpönt, andere systematisch zu ruinieren. Die US-Investmentfirma Bear Stearns zahlte für den Verstoß gegen die gute Sitte sogar mit ihrer Existenz. Sie weigerte sich 1998, an einer Rettungsaktion für einen Hedgefonds teilzunehmen. 10 Jahre später ging es Bear Stearns 10 Jahre selbst schlecht und die Bank war auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Allerdings rührte sich niemand. Bear Stearns wurde hängen gelassen, weil die Firma gegen die ungeschriebenen Gesetze der Branche verstoßen hatte. Dass sich die gute Sitte in den Finanzmärkten oft nur mit der Lupe finden lässt, liegt in erster Linie daran, dass sie nur innerhalb der Finanzbranche gilt. In ihren Beziehungen zur Außenwelt ist hingegen nur selten ein faires Handeln zu erkennen. Wie aber handeln Anleger? Diese Frage beantwortet dir der nächste Blink. Blink Nummer 5. Die meisten Anleger und Spekulanten handeln irrational. Modelle für die Bewegungen an der Börse funktionieren also nicht. Auch die Prinzipien von Gut und Böse lassen sich auf die Branche nicht umlegen. Wenden wir uns nun also den Akteuren der Finanzwelt zu. Das macht auch die Behavioral Finance. Sie ist eine Forschungsrichtung, die sich mit der Psyche von Anlegern und Spekulanten befasst und geht von folgender Grundannahme aus. Die meisten Akteure am Finanzmarkt handeln nicht rational. Es gibt zwei Phänomene, an denen sich diese Annahme zuverlässig bestätigt. Die Selbstüberschätzung und die unterschiedliche Gewichtung von Gewinnen und Verlusten der meisten Finanzmarktakteure. Selbstüberschätzung, gepaart mit Wunschdenken, äußert sich etwa darin, dass der Dow Jones Index zum Jahresende nur in 60% der Fälle in einem Bereich endete, den Fondsmanager mit einer Sicherheit von 98% vorhergesagt haben. Insgesamt zeigt sich, dass das, was sie für sicher halten, nur in 80% der Fälle eintrifft. Und das, was sie für ausgeschlossen halten, passiert trotzdem in 20% der Fälle. Das zweite Phänomen, die unterschiedliche Gewichtung von Gewinnen und Verlusten, zeigt sich in einem häufigen Fehler an der Börse. Gewinneraktien werden zu früh und Verliereraktien zu spät verkauft. Dieses irrationale Verhalten liegt an der menschlichen Neigung, Verlust stärker zu fürchten, als Gewinn begrüßt wird. Folglich verkaufen Anleger ihre gestiegenen Aktien oft schnell wieder. Das soll verhindern, bereits gewonnenes Geld wieder zu verlieren, selbst wenn es ratsam wäre, die Aktien länger zu halten, um noch größere Gewinne zu machen. Gleichzeitig schmerzt es uns Menschen, Fehlentscheidungen vor uns selbst einzugestehen. Wer gibt schon gerne einen Fehler zu? Deshalb zögern auch Anleger, Aktien mit Verlust zu verkaufen. Dabei wäre das der beste Weg, um weitere Verluste zu vermeiden. Stattdessen behalten sie die verlustreiche Aktie und hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Mit einem mutigen Helden wie Odysseus haben die Akteure an den Finanzmärkten somit wenig gemein, wie der nächste Blink erklären wird. Blink Nummer 6. Die Akteure am Finanzmarkt wollen wie Odysseus sein, ähneln aber eher dem Wiesel. Georg von Wallwitz erfasst es treffend. Die Akteure an den Finanzmärkten hätten gerne die gleichen Eigenschaften wie der antike Held Odysseus. Ein Odysseus ist listenreich, klug, berechnend, entscheidungsfreudig und immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er ist skeptisch, selbstbewusst und hat stets den Mut, sich neuen Realitäten zu stellen. Doch in der Wirklichkeit der Finanzmärkte entsprechen nur wenige Akteure diesem Ideal. Dort ähneln die meisten Personen eher dem Wiesel. Das ist zwar ein Raubtier, aber viel zu klein, um echte Beute zu machen. Das Wiesel und die Akteure an den Finanzmärkten haben etwas gemeinsam. Sie sind zu dürftig ausgestattet, um das zu leisten, was sie sollen. Beute machen, das heißt, die Finanzwelt begreifen. Ob Fondsmanager, Analysten, Makler oder Händler, ihnen fehlen zum einen die kognitiven Fähigkeiten, um die enorm komplexen Zusammenhänge an den Finanzmärkten zu verstehen. Zum anderen mangelt es ihnen an Eigenschaften wie Klugheit, Skepsis, Raffinesse und Entscheidungsstärke. Diese würden es ihnen ermöglichen, dauerhaft erfolgreich an den Finanzmärkten zu agieren. Sie sind keine Prototypen, sondern gewöhnliche Menschen aus Fleisch und Blut, die Fehler machen und sich in einem ständigen Modus der Überforderung befinden. Blink Nummer 7. Privatanleger sind nur das Futter für die Finanzprofis und werden schamlos gefressen. An den Finanzmärkten tummeln sich größere und kleinere Fische. Die Privat- und Kleinanleger, die nur gelegentlich mit bescheidenen Summen handeln, bezeichnet Georg von Wallwitz als das Plankton im Ozean des Finanzmarktes. Sie sind lediglich Futter für die Profihändler der Fonds, Investmentbanken und Versicherungen. Tatsächlich fungieren die Privatanleger aber als eine der wichtigsten Geldquellen für die Finanzmärkte. Ohne sie würden die Profis auf dem Trockenen sitzen. Trotzdem bekommen sie nicht die Wertschätzung, die sie verdienen. Im Gegenteil. Privatanleger werden ohne Scham und moralische Bedenken gefressen. So empfehlen Investmentbanken den Anlegern oft POS-Aktien. Das Kürzel POS steht allerdings für Piece of Shit und wird nur intern verwendet. Außerdem verkaufen Vermögensverwalter ihnen Fonds mit völlig überzogenen Gebühren. Du fragst dich nun, wieso sich diese das gefallen lassen? Das grundlegende Problem dabei lautet, die Berater der Banken und die Vermögensverwalter haben immer einen uneinholbaren Informationsvorsprung gegenüber den Privatanlegern. Die Finanzmärkte sind sehr komplex. Deshalb ist es für die Privatanleger so gut wie unmöglich, hinter die Empfehlungen ihrer Berater zu steigen. Ihnen bleibt kaum etwas anderes übrig, als den Experten zu vertrauen, auch wenn diese sie als eine ihrer wichtigsten Geldquelle gnadenlos ausnehmen, um selbst zu überleben. In ihrer Gier und Naivität bemerken Außenstehende das größtenteils aber vermutlich ohnehin nicht. Mehr über diese zwei Eigenschaften vieler Finanzmarktakteure erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 8. Gier und Naivität sind schlechte Ratgeber an den Finanzmärkten. Besonders für gierige und naive Außenstehende ist der Finanzmarkt eine gefährliche Verlockung. Sie folgen nämlich meist dem Glauben, dass sie mit wenig Aufwand viel Geld verdienen können. Dabei überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten und meinen, den Markt zu durchschauen. Auch der Niedergang der Sächsischen Landesbank ist einer gefährlichen Versuchung geschuldet, nämlich mit undurchsichtigen Anlagen schnell viel Geld verdienen zu wollen. Dort kam man 2005 auf die Idee, billig Geld aufzunehmen und es in amerikanische Immobilienkredite zu investieren, weil diese außergewöhnliche Renditen versprachen. Nach einer kurzen Zeit der Gewinne wendete sich mit der amerikanischen Immobilienkrise das Blatt und die Sächsische Landesbank machte Milliardenverluste. Doch nicht nur Außenstehende handeln auf dem Finanzmarkt ohne die notwendige Skepsis. Auch Insider, die es besser wissen sollten, werden immer wieder Opfer ihrer Gier und Naivität. So ließ sich der erfahrene Vermögensverwalter Thierry de la Villuchet von dem später wegen Betrugs verhafteten Bernard Madoff an der Nase herumführen. Villuchet investierte über eine Milliarde Dollar an Kundengeldern in den Risikofonds Madoffs. Allerdings kannte er dessen Geschäftsmodell nicht und er traf ihn nie persönlich. Doch Villuchet konnte Madoffs Versprechungen fantastischer Gewinne einfach nicht widerstehen. Was er nicht wusste, hinter den Versprechungen steckte ein betrügerisches System. Madoff nahm das Geld neuer Investoren, um damit die Scheingewinne anderer zu bezahlen. Das System brach zusammen, als zu viele Anleger ihr Geld zurückverlangten. Als das Ausmaß des Betruges bekannt wurde, beging Villuchet Selbstmord. Das ist natürlich ein besonders drastisches Beispiel, das zeigt, wie fatal es ist, sich am Finanzmarkt von Gier und Naivität leiten zu lassen. Wie Anleger bessere Entscheidungen treffen, erklärt der nächste Blink. Blink Nummer 9. Mithilfe von Erfahrung und Intuition treffen Anleger bessere Entscheidungen. Schon Platon empfahl ein 20-jähriges Mathematikstudium, um den Kopf auf das Studium der Philosophie vorzubereiten. Und Odysseus überlebte seine 10-jährige Irrfahrt nur, weil er neben Listenreichtum, Wissen und Verstand auch einen sehr großen Erfahrungsschatz besaß. Das half ihm, schwierige Situationen zu lösen. Auch im Umgang mit den Finanzmärkten erweist sich Erfahrung als ein wertvoller Vorteil. Sie ermöglicht es, Gesetzmäßigkeiten intuitiv zu erschließen und Muster zu erkennen. Das schafft Orientierung und erleichtert es, passend zu handeln. Erfahrung hilft außerdem dabei, die Schwächen von Bilanzen zu entdecken oder angemessen auf Euphorie und Depression an der Börse zu reagieren. Wie der Jäger, der den Lauf eines Hasen erahnt, oder der Mathematiker, der intuitiv die beste Methode für die Lösung eines Problems erkennt, entscheidet sich auch ein erfahrener Akteur an der Börse für das Richtige, eben durch die Kraft seiner Intuition. Intuition hilft vor allem in Fällen, die sich rational kaum erfassen lassen, weil die Zeit zu knapp ist und plötzlich eine schnelle Entscheidung ansteht. So bot sich nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers für kurze Zeit im Frühjahr 2009 Anlegern eine besondere Chance, nämlich eine der größten Kaufgelegenheiten für Unternehmensanleihen seit den 1930er Jahren. Zuvor noch unverkäufliche Anleihen waren plötzlich zum Schleuderpreis erhältlich und wurden schon kurze Zeit darauf, nachdem die Märkte sich wieder erholt hatten, mit hohen Renditen belohnt. Für eine durchgängige Analyse und rationale Erschließung des Geschehens blieb keine Zeit. Wer hingegen intuitiv die kurze Zeitspanne zum Kauf nutzte, wurde belohnt. Intuition und Erfahrung sind an den Märkten oft die besten Ratgeber. Das waren die Blinks zu Odysseus und die Wiesel von Georg von Wallwitz. Die Kernaussage dieser Blinks lautet: Finanzmärkte funktionieren nicht nach Modellen. Die Entscheidungen dort treffen nämlich gewöhnliche Menschen, die ständig überfordert sind und oft irrational handeln. Auch wenn Erfahrung und Intuition die besten Ratgeber an der Börse sind, lassen sich Finanzprofis und Privatanleger gleichermaßen oft von Gier und Naivität leiten. Was du konkret umsetzen kannst? Von der Erfahrung anderer lernen. Als angehender Anleger fehlt es dir an Erfahrung. Das lässt sich leider nicht von heute auf morgen ändern. Vom Wissen der Profis kannst du aber profitieren. Informiere dich daher über Rückschläge und Erfolgsgeschichten bekannter Investoren.